Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Aus Ankara begrüßt Sie Hakan Ören. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4 und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz sowie unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer heutigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholungen der Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Persönlichkeiten der türkischen Welt sowie Thema des Tages. Danach hören Sie türkische Musik. Nachrichten. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die geplante Einführung der Todesstrafe für palästinensische Gefangene durch Israel scharf kritisiert und erklärt, dieser Schritt sei im Grunde nichts anderes als Adolf Hitlers Politik gegenüber Juden. Erdogan bezeichnete die Maßnahme als Diskriminierung und Rassismus und verglich sie mit einem noch härteren Apartheidsystem. Auf einer internationalen Veranstaltung sagte Staatspräsident Erdogan, das Gesetz mache das Recht zu einem Instrument des rassistischen Faschismus. Der Gesetzentwurf, der vom rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gvir vorangetrieben wird, hat internationale Empörung ausgelöst. Kritiker warnen, das Gesetz sei von Grund auf voreingenommen und instrumentalisiere das Rechtssystem gegen Palästinenser, während israelische Siedler und Soldaten vor vergleichbarer staatlich legitimer Gewalt geschützt werden. Der niederländische Außenminister Tom Berendsen hat erklärt, dass die NATO-Mitgliedschaft weiterhin von zentraler Bedeutung ist, sowohl für Europa als auch für die eigenen Sicherheitsinteressen der USA. Dabei hob Berendsen die strategische Rolle von Türkei an der Südflanke des Bündnisses hervor, insbesondere im Bereich der Terrorbekämpfung und regionalen Stabilität. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu in Ankara äußerte er sich zudem zu den Beziehungen zwischen Türkei und den Niederlanden, zu den Vorbereitungen für den NATO-Gipfel 2026 sowie zur aktuellen Sicherheitslage in der Region. Die bilateralen Beziehungen bezeichnete Berendsen als stark und unterstrich dies mit den Worten, ich bin jetzt hier in Ankara, das zeigt auch, wie sehr wir die Beziehungen zu Türkei schätzen. Vor dem erwarteten Beginn der Friedensgespräche zwischen den USA und Iran in Pakistan sind die Erfolgsaussichten ungewiss. Die Ausgangslage ist wenig ermutigend, so weit liegen die Positionen derzeit auseinander. Kurz vor der geplanten Verhandlungen haben beide Seiten den Druck erhöht. US-Vizepräsident J.D. Vance ist nach Pakistan gereist, wo er in Islamabad mit Vertretern aus Teheran über eine Friedenslösung im Irankrieg verhandeln will. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sowie der Trump-Schwiegersohn Jared Kushner begleiten Vance. Auf Seiten des Iran wurden Parlamentspräsident Mohammed Bakher Khalibaf und Außenminister Abbas Araghchi als Unterhändler genannt. US-Vizepräsident Vance warnte Teheran davor, die Entschlossenheit Washingtons auf die Probe zu stellen. US-Präsident Trump warnte vor einem Scheitern der Verhandlungen und drohte mit neuen Angriffen auf die Republik Iran. Wir beladen die Schiffe mit der besten Munition, den besten Waffen, die je hergestellt wurden, sogar besser als das, was wir zuvor eingesetzt haben, sagte Trump in einem Interview mit der New York Post. Wenn wir keinen Deal erreichen, werden wir sie einsetzen, sagte Trump mit Blick auf die von ihm erwähnten Waffen weiter. Pakistanische Regierungsvertreter betonten, die fragile Waffenruhe in einen dauerhaften Frieden zu überführen, werde eine komplexe und zugleich historische Herausforderung darstellen.
Eine Stimme Türkiyes, hören Sie weitere Nachrichten.
Das Gesundheitsministerium in Libanon hat mitgeteilt, dass die Zahl der Todesopfer nach israelischen Luftangriffen auf 357 gestiegen ist und 1223 Menschen verletzt wurden. Die Behörde warnte, dass es sich noch nicht um endgültige Zahlen handelt, da Rettungsteams weiterhin Trümmer räumen und Überreste bergen, die teilweise erst durch die DNA-Tests identifiziert werden können. Hintergrund sind die schweren Luftangriffe vom Mittwoch. Zugleich erklärte das Ministerium, dass die Gesamtzahl der kriegsbedingten Todesopfer seit dem 2. März auf 1953 gestiegen sei, bei insgesamt 6303 Verletzten. Allein die Angriffe vom Freitag hätten 28 Menschen das Leben gekostet, darunter 13 Sicherheitskräfte in Nabatia, nahe Regierungsgebäuden und einem Büro des Staatssicherheitsdienstes. In der Region sei es zudem zu großflächigen Zerstörungen gekommen. Zwischen dem Libanon und Israel ist erstmals ein offizieller Kontakt hergestellt worden in Form eines Telefonats. Das Gespräch fand zwischen den Botschaftern beider Länder in Washington statt. Auch der US-Botschafter im Libanon nahm daran teil, wie das libanesische Präsidialamt mitteilte. Demnach ist der Austausch Teil laufender diplomatischer Bemühungen, einen Waffenstillstand zu erreichen und Verhandlungen einzuleiten. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, unter Vermittlung der USA am Dienstag ein erstes persönliches Treffen im US-Außenministerium abzuhalten. Die Vereinten Nationen haben eine erneute Eskalation israelischer Angriffe im Gaza scharf verurteilt und die Tötung von Palästinensern als unaufhörlich bezeichnet, 6 Monate nach Beginn der fragilen Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. In einer Erklärung am Freitag warnte UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk, dass die Menschen im Gazastreifen weiterhin nicht sicher seien. Er verwies auf anhaltende tägliche israelische Angriffe im gesamten Gebiet. Obwohl am 10. Oktober eine Waffenruhe in Kraft trat, dauerten die israelischen Bombardierungen an und setzten den Krieg fort. Türk erklärte, das anhaltende Muster von Tötungen deutet auf eine fortgesetzte Missachtung palästinensischer Leben hin und fügte hinzu, dass solche Handlungen durch weit verbreitete Straflosigkeit begünstigt werden. Die Besatzung der Mission Artemis II ist vom ersten Flug der Menschheit zum Mond seit mehr als einem halben Jahrhundert sicher zurückgekehrt. Die 4 Astronauten der Artemis-Mission landeten nach ihrer 10-tägigen Mission an Bord der Orion-Kapsel planmäßig im Pazifik, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte. Abgebremst wurde die Kapsel von mehreren rot-weiß gestreiften Fallschirmen. NASA-Chef Jared Isaacman sprach von einer perfekten Mission, die erst der Anfang sei. Für das Jahr 2028 sei die Mondlandung geplant, sagte Isaacman. US-Präsident Donald Trump gratulierte den Astronauten zu einer spektakulären Mission und lud sie ins Weiße Haus ein. Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie die Nachrichten.
Tanıdım seni hüzün, yine mi döndün? Tenha sokaklarıma hazırım karşı koymam tuzaklarına. Savur beni yollarına, gir içeriye yürek. Döner bakıp kalmaz. arasında. Karşı koymam tuzaklarına, savur beni yollarına, gir içeriye yürek korkmaz, deliye döner akıl kalmaz, çiçeği Gonca
türkische Sportler.
Heute möchten wir Ihnen von einem legendären Gewichtheber erzählen, der mit einer Körpergröße von nur 1,50 Meter riesige Rekorde brach, dreimal den olympischen Gipfel erreichte und seinen Namen in goldenen Buchstaben in die türkische Sportgeschichte schrieb. Die Welt kennt ihn als Little Dynamo und Türkiye trägt ihn als Helden im Herzen. Erinnern wir uns gemeinsam an Halil Mutlu. Halil Mutlu wurde am 14. Juli 1973 im Dorf Posnik bei Kırcaali in Bulgarien geboren. Sein ursprünglicher Name war Halil Aliyev. Er wuchs unter schwierigen Bedingungen innerhalb der türkischen Minderheit in Bulgarien auf. In den 1980er Jahren verfolgte die bulgarische Regierung eine Politik der Assimilation gegenüber Minderheiten und viele Familien türkischer Herkunft waren Repressionen ausgesetzt. In diesem Umfeld wanderte der junge Halil im Jahr 1989 gemeinsam mit seiner Familie nach Türkiye aus. Als er in Türkiye ankam, war es Naim Süleymanoğlu, der ihn inspirierte. Dieser ebenfalls aus Bulgarien eingewanderte legendäre Gewichtheber und dreifacher Olympiasieger wurde für Halil zum Vorbild. Halil ließ sich in Ankara nieder, vertiefte dort seine Leidenschaft für das Gewichtheben und legte unter der Anleitung seines legendären Trainers Ibrahim Elmalı die Grundlagen seiner Karriere. Halil Mutlu begann im Alter von 10 Jahren mit dem Gewichtheben. Sein Talent wurde schnell erkannt und er stieg rasch in den Jugendkategorien auf. 1993 machte er international auf sich aufmerksam, als er die Juniorenweltmeisterschaft gewann. In den Jahren 1994 und 1995 stand er sowohl bei Welt- als auch bei Europameisterschaften auf dem Podium und bewies damit, dass er das neue Gesicht des türkischen Gewichthebens war. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona belegte Halil in der 55er Gewichtsklasse den 5. Platz. Diese Erfahrung war für ihn eine wichtige Schule. 4 Jahre lang arbeitete er hart, bereitete sich vor und schloss seine Lücken. Die Herausforderung war groß, doch der Ehrgeiz dieses jungen Athleten war noch größer. Die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta waren die Bühne, auf der sich Helen Mutle der Welt präsentierte. In der Gewichtsklasse bis 54 Kilo ließ er seine Konkurrenten mit einem Vorsprung von 7,5 Kilogramm deutlich hinter sich, stellte einen olympischen Rekord auf und gewann die Goldmedaille. Während die Flagge von Türkei gehisst wurde, konnte Halil seine Tränen nicht zurückhalten. Diese Medaille war nicht nur eine Auszeichnung, sondern die Frucht jahrelanger Entbehrung und eines tief verwurzelten Weges. Vier Jahre später in Sydney trat Halil Mutle noch stärker auf. Seine Leistung in der Gewichtsklasse bis 56 Kilo ging als einer der glanzvollsten Momente seiner Karriere in die Geschichte ein. Sowohl im Reißen als auch im Stoßen stellte er Weltrekorde auf und gewann mit einem historischen Vorsprung von 17,5 Kilogramm die Goldmedaille. Experten bewerten diese Leistung als einen der dominantesten olympischen Sieger im Gewichtheben. Seine Gesamtleistung in Sydney betrug 305,5 Kilogramm und stellte nach der Sinclair-Bewertung einer der beeindruckendsten olympischen Leistungen seiner Zeit. Der Spitzname Little Dynamo verbreitete sich nun weltweit. Im Laufe seiner Karriere stellte Helen Mutle über 20 Weltrekorde auf. Bei der Weltmeisterschaft 1999 gewann er mit einem Vorsprung von etwa 20 Kilogramm und stellte gleichzeitig einen neuen Weltrekord auf. Am 4. November 2001 erzielte er im Reißen in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm mit 138 Kilogramm einen weiteren Weltrekord. Während seiner Karriere trat er in 4 verschiedenen Gewichtsklassen an. 52, 54, 56 und 62 Kilogramm und bewies damit eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Seine Erfolge bei den Europameisterschaften sind ebenfalls beeindruckend. In den Jahren 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 und 2005 wurde er insgesamt 9-mal Europameister. Insgesamt gewann er 25 Goldmedaillen bei Europameisterschaften und zählt damit zu den erfolgreichsten Gewichthebern der Geschichte. Im Jahr 2002 erlitt Helen eine schwere Verletzung. Einen Riss der Rotatorenmanschette sowie eine Bizeps-Sehnenruptur. Viele glaubten, seine Karriere sei beendet, doch er kehrte überraschend zurück und wurde bei der Weltmeisterschaft 2003 trotz dieser Verletzung erneut Weltmeister. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen schrieb er Geschichte. In der Gewichtsklasse bis 56 Kilo besiegte er seinen chinesischen Rivalen Wu Mejin mit einem Vorsprung von 5 Kilogramm im Reißen und 7,5 Kilogramm im Gesamtwert und gewann seine dritte olympische Goldmedaille. Damit wurde Helen Mutle einer von nur 4 Gewichthebern in der olympischen Geschichte, die 3-mal in Folge Gold gewann. Seine Gesamtleistung in Athen betrug 305 Kilogramm. Die Zahlen seiner Karriere sind beeindruckend. 3 olympische Goldmedaillen, 5 Weltmeistertitel, 9 Europameistertitel und über 20 Weltrekorde. 1999 wurde er zum Sportler des Jahres in Türkei gewählt. Zudem gehörte er zu den wenigen Athleten, die das Dreifache ihres Körpergewichts heben konnten. Eine außergewöhnliche Leistung, die die Grenzen der menschlichen Physis auslotet. Nach seinem Sieg in Athen wurde bei Helen Mutle im Dopingtest die Substanz Nandrolon nachgewiesen, worauf er eine 2-jährige Sperre erhielt. Helen bestritt die Vorwürfe und erklärte, die Substanz nicht bewusst eingenommen zu haben. Diese Phase war eine der schwierigsten in seiner Karriere. Nach Ablauf der Sperre bereitete er sich auf die Olympischen Spiele 2008 in Peking vor. Da er jedoch die angestrebten Gewichte im Training nicht erreichen konnte, beendete er im Oktober 2008 offiziell seine Profikarriere. Zwischen 1991 und 2008 dauerte seine Karriere insgesamt 18 Jahre. In dieser Zeit war Helen Mutle für den türkischen Sport nicht nur eine Medaillenquelle, sondern auch ein Vorbild an Charakter und ein Grund zum Stolz. Er setzte den Weg fort, den Naim Süleymanoğlu geebnet hatte, und festigte die Position des türkischen Gewichthebens auf der Weltbühne. Die Geschichte von Halil Mutlu lehrt uns eines. Nicht die Körpergröße entscheidet über den Erfolg, sondern die Größe des Herzens. Eine schwierige Reise von Bulgarien nach Türkei, ein rohes Talent, das in die Hände eines Trainers gelegt wurde, und jahrelange harte Arbeit. Diese drei Elemente machten aus einem 1,50 Meter großen Mann einen Giganten der olympischen Geschichte. Mit 3 olympischen Goldmedaillen, 5 Weltmeistertiteln, 9 Europameistertiteln und über 20 Weltrekorden hinterließ Halil Mutlu ein beeindruckendes Erbe. Wir gedenken seiner mit Respekt, Dankbarkeit und Stolz. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler. Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge unseres Programms wird das Thema der große türkische Herrscher Attila behandelt. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Heute verändert sich die Welt, die Bedeutung von Grenzen nimmt zu, Sicherheit, Wirtschaft, Migration, Energieleitungen, Diplomatie. In jedem dieser Bereiche begegnet uns auf die eine oder andere Weise das Wort Macht. Genau deshalb ist es notwendig, jene Führungspersönlichkeiten der Geschichte neu zu betrachten, die nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit ihrem Verstand Spuren hinterlassen haben. Der große Herrscher des europäischen Hunnenreiches, Attila, ist genau eine solche Persönlichkeit. Die Hunnen, ein türkisches Volk, das in Europa einen Staat gründete, spielten im Prozess der Völkerwanderung, die als einer der Wendepunkte der Geschichte gilt, eine äußerst bedeutende Rolle. Attila ist der Name jener Epoche, in der diese große Bewegung ihren Höhepunkt erreichte. Was Attila groß machte, war nicht nur sein Mut auf dem Schlachtfeld. Das Hunnenreich hatte eine Konföderationsordnung aufgebaut, nicht nur Türken, sondern auch verschiedene Völker unter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Ist keine leichte Aufgabe für jeden Herrscher. Betrachtet man Attilas Zeit, so erkennt man, dass seine Feldzüge keine zufälligen Raubzüge waren, sondern meist klare politische Ergebnisse hervorbrachten. Steuersystem, Grenzordnung, Geiseln, Abkommen. All dies sind Angelegenheiten staatlicher Organisation. Eines der deutlichsten Beispiele für Attilas Staatskunst zeigt sich in seinen Beziehungen zum Oströmischen Reich. Es wird überliefert, dass sich bereits bei früheren Hundenführern eine Linie herausgebildet hatte, die darauf abzielte, Ostrom unter Druck zu halten und gleichzeitig ausgewogene Beziehungen zu Westrom zu pflegen. Attila verschärfte diese Linie und machte sie systematischer. Die Bedingungen der in seiner Zeit geschlossenen Verträge, wie die Rückgabe von Gefangenen, die Auslieferung von Flüchtlingen, die Regelung des Handels und die Erhöhung der Tribute, sind Ausdruck eines klaren Willens zur Ordnung. Dass das Hunnenheer in den Feldzügen von 441 bis 442 über die Donau hinweg auf dem Balkan vordrang, wichtige Zentren einnahm, die Verteidigungslinien von Byzanz erschütterte und anschließend ein Frieden zu schweren Bedingungen geschlossen wurde, zeigt, dass Attila nicht nur ein Krieger, sondern auch ein erfolgreicher Politiker war. Nach dem großen Feldzug von 447 verdeutlichten die neuen Steuerverpflichtungen und Zugeständnisse Byzanz in Fragen der Flüchtigen, wie Attila auch am Verhandlungstisch Überlegenheit erreichte. In den Quellen wird erwähnt, dass Byzanz eine Zeit lang besonders darauf bedacht war, Attila nicht zu verärgern, und seine Forderungen mit großer Sorgfalt erfüllte. Dieses Bild zeigt, dass ein Anführer der Gegenseite nicht nur Furcht, sondern auch seinen Willen aufzwingen konnte. Auch Attilas Hinwendung nach Westen war ein entscheidender Schritt. Der Gallienfeldzug und die große Schlacht auf den katalaunischen Feldern gehören zu den kritischsten Momenten der europäischen Geschichte. Attila gelang es, eine Macht zu bündeln, die die politischen Gleichgewichte Europas erschüttern konnte, lange Feldzugrouten zu organisieren und die Bündnisse seiner Gegner richtig zu deuten. Unabhängig vom Ausgang der Schlacht erfordert bereits die Planung und Durchführung eines solchen Unternehmens große Führungsstärke. Der Zug nach Italien im Jahr 452 zeigt Attilas Druckmacht bis ins Herz Roms. Wenn man Attila nur als Herrscher einer bestimmten Epoche betrachtet, greift dies zu kurz. Attila ist ein Wert, der im kollektiven Gedächtnis der türkischen Welt weiterlebt. Denn der Wille zur Staatsgründung und die Idee, verstreute Stämme zu vereinen und Ordnung zu schaffen, lassen sich nicht auf eine einzige Geografie beschränken. Heute lebt Attilas Name in den Erinnerungen verschiedener türkischer Gemeinschaften in unterschiedlichen Formen weiter. Allein die Tatsache, dass er in verschiedenen Sprachen unterschiedlich genannt wird, zeigt, wie weit sein Einfluss reicht. Diese gemeinsame Erinnerung ist eine kulturelle Brücke, die uns miteinander verbindet. Darüber hinaus ist Attilas Platz in der Weltkultur nicht zu unterschätzen. Im Westen taucht sein Name in Werken, Epen, auf der Bühne und in der Musik auf. Manchmal wird er diffamiert, manchmal bewundert, erwähnt. Selbst dieses gegensätzliche Bild zeigt eine Wahrheit. Europa hat Attila nicht vergessen. Unsere Aufgabe ist es, ihn nicht auf das von anderen gezeichnete Zerrbild zu reduzieren, sondern ihn im Rahmen unseres eigenen historischen Bewusstseins richtig einzuordnen. Auch die Bemühungen in der türkischen Literatur, Attila mit türkischen Augen zu interpretieren, zeigen, dass dieses Gedächtnis lebendig geblieben ist. Es geht darum, dem heutigen Menschen ein Maß, eine Lehre und eine Richtung zu vermitteln. Attilas größtes Vermächtnis ist folgendes: Ein Staat wächst durch Vernunft, er lebt nicht nur durch das Schwert, sondern durch Ordnung. Zerstreute Kräfte zu bündeln, innere Disziplin zu schaffen und nach außen Abschreckung zu gewährleisten. All das erfordert Führung, und Führung bedeutet nicht, den Tag zu retten, sondern die Zukunft zu gestalten. Attilas Leben zeigt uns, dass Stärke darin liegt, Ziele zu setzen und diese im gemeinsamen Interesse des Volkes zu vereinen. Auch deshalb gewinnt jeder Schritt zur Einheit in der türkischen Welt an Bedeutung. Schon zu Attilas Zeiten bestand das Ziel darin, Zersplitterung zu überwinden und den Willen zu einen. Was Attila zu einem gemeinsamen Wert macht, ist genau dies. Er ist nicht nur ein Name aus der Vergangenheit, sondern steht für Staatsgründung, für die Aufrechterhaltung des Staates und für die Lebendigkeit eines Volkes. Wenn wir heute seinen Namen nennen, sollten wir uns vor allem an Folgendes erinnern. In unserer Geschichte mischt sich Größe daran, die eigene Einheit, Ordnung und Stabilität zu schaffen. Attila ist eines der stärksten historischen Beispiele für dieses Maß. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Hallo meine Damen und Herren, wir haben den Winter hinter uns gelassen und es hat der Frühling begonnen. Wenn man an den Frühling denkt, begegnet man häufig unbeständigem Wetter und plötzlichen Temperaturschwankungen. In solchen Momenten denkt man sich doch oft, am besten trinke ich einen heißen Kräutertee, das tut gut, oder? Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, ob wir diese Tees eigentlich richtig konsumieren? Terti Haber hat diese und weitere Fragen an die Pharmakologin Dozent Dr. Zülfiye Gül gestellt. lassen Sie uns gemeinsam hören, was unsere Expertin dazu sagte. Wenn wir mit Erkältungen, Schnupfen oder Grippe konfrontiert sind, greifen viele Menschen zu Kräutertees, um sich auf natürliche Weise zu schützen und das Immunsystem zu stärken. Zu den beliebtesten gehören Lindenblüte, Salbei, Fenchel, grüner Tee, Rosmarin, Ingwer, Kurkuma und Zimt. Doch auch die Art und Menge des Konsums dieser Pflanzen ist entscheidend. Die Pharmakologin Dozent Dr. Sylvie Gül betonte zunächst, dass Kräutertees, die häufig bei Erkrankungen der oberen Atemwege konsumiert werden, nicht als Medikamente betrachtet werden sollten. Sie erklärt, dass Kräutertees in den frühen Phasen einer Erkrankung unterstützend wirken können und sagt, Kräutertees können unser Immunsystem stärken, da diese Pflanzen reich an Antioxidantien sind. Das bedeutet, dass sie Moleküle enthalten, die Giftstoffe im Körper binden und ausscheiden. Aber wenn die Krankheit fortschreitet, sollte man keine Wunder von diesen Pflanzen erwarten. Es ist nicht möglich, dass mit einem Tee die Wirkung eines Medikaments erzielt werden kann. Sie sollten niemals als Ersatz für Medikamente angesehen werden. Dozent Dr. Gül weist zudem auf sogenannte Wintertees hin, die als Mischungen verkauft werden, und bezeichnet dies als ein wichtiges Problem. Sie erinnert daran, dass wir oft nicht wissen, von wem diese Mischungen hergestellt wurden oder in welchen Mengen die einzelnen Pflanzen enthalten sind. Dadurch können solche Tees eher schaden als nützen. Man sollte sich von Mischtees fernhalten, denn selbst wenn diese pflanzlichen Mischungen von sachkundigen Personen hergestellt werden, gleichen sie einer chemischen Überladung. Da wir nicht wissen, welche Bestandteile in welchen Mengen enthalten sind, können wir die Dosierung nicht einschätzen, was ein unkalkulierbares Risiko darstellt. Meine Empfehlung ist, diese Produkte einzeln zu konsumieren, sagt Gül. Worauf sollten verschiedene Personengruppen beim Konsum von Kräutertees achten? Tatsächlich fällt es selbst Experten schwer, diese Frage eindeutig zu beantworten. Denn jede Pflanze hat ihre eigenen chemischen Eigenschaften und auch die richtige Dosierung variiert entsprechend. Sicher ist jedoch, Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten beim Konsum von Kräutertees besonders vorsichtig sein. Dozent Dr. Gül erzählt, Pflanzen sind im Grunde wie eine Apotheke, sie enthalten zahlreiche chemische Substanzen. Je nach Dosierung beeinflussen sie unseren Körper unterschiedlich. Wenn beispielsweise ein Mensch mit Bluthochdruck oder Diabetes über längere Zeit hinweg große Mengen desselben Kräutertees konsumiert, kann dies die Aufnahme oder Ausscheidung der regelmäßig eingenommenen Medikamente beeinflussen. Dadurch kann sich auch der Krankheitsverlauf verändern, was zu ernsthaften Komplikationen bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen führen kann. Daher sollten Menschen mit chronischen Erkrankungen vor dem Konsum von Kräutertees unbedingt ihren Arzt konsultieren. Auch für gesunde Menschen ohne chronische Erkrankungen gibt es wichtige Hinweise. Dozent Dr. Gül empfiehlt ebenfalls, Kräutertees nicht als Mischungen, sondern einzeln zu konsumieren und erklärt dies anhand eines Beispiels. Blattpflanzen werden meist als Aufguss zubereitet, während Wurzeln gekocht werden. Wenn man zum Beispiel Lindenblüten zubereitet, nimmt man 2 bis 3 Prisen und lässt sie in 2 bis 3 Gläsern Wasser ziehen. Auch die Menge ist wichtig. 2 Tassen pro Tag sind ausreichend. Sie weist außerdem besonders auf Schwangere hin und warnt auch sie vor Mischtees. Diese Tees enthalten viele unterschiedliche Pflanzen mit verschiedenen chemischen Substanzen. Da wir nicht genau wissen, wie diese Stoffe Mutter und Kind während der Schwangerschaft beeinflussen, stellen sie ein erhebliches Risiko dar. Kräutertees sind reich an Antioxidantien. Dabei helfen, schädliche Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Doch ein übermäßiger Konsum kann auch negative Folgen haben. Dozent Dr. Gül erklärt, Antioxidantien binden sich an Giftstoffe und erleichtern deren Ausscheidung. Wenn wir jedoch zu viele Antioxidantien aufnehmen, können sie selbst wie Giftstoffe wirken. Sie beginnen, sich an wichtige Moleküle im Körper zu binden, an Enzyme, Proteine und Aminosäuren und verhindern so deren Funktion. Dies kann die Zellstruktur schädigen. Kräutertees können eine natürliche Unterstützung sein, aber sie sind kein Wundermittel. Maßvoller Konsum, ärztliche Beratung und bewusste Entscheidungen sind entscheidend für unsere Gesundheit. Denken Sie daran, zu viel von allem ist schädlich. Das richtige Maß bringt Heilung. Bis zur nächsten Folge sagen wir auf Wiederhören und bleiben Sie gesund.
Beni sevmedin mi? bırakıp da nasıl gelsen bu gece. Yarına çıkmanın garantisi yok. Eğer sevmiyorsan sen de delice gel bu gece. Geçenleri, güzel her şey, olan bitenleri, kalbi kırıp çalıp gidenleri unut. Sevdim deyip de kaçan olmasaydı, aşka inanıp da kalbin kırılmasaydı, tanımadan güvenmen tamam bir hataydı, unut. Bırakıp da azıp gelsen bu gece, yarına çıkmanın garantisi yok. Eğer seviyorsan sen de delice gel bu gece, gel bu gece. Bırakıp da azıp gelsen bu gece, yarına çıkmanın garantisi yok. Eğer seviyorsan sen de delice gel bu gece, gelsen bu gece.
Enerjiye baktığımda yansımam sizden benim. Şu yalan dünyada tek varlığım ve servetim. Gittiğin o günden beri gel demeni bekledim. Yer yüzümün nurusun sen, yeryüzünde cennetim. Nefretim sensiz geçen onca güne geceye. Tek bir ruh ayrılmışız iki farklı bedene. Sesini duymak için muhtacım tek ecene. Gülerek koşarım ben senden gelir acele.
Sen de seviyorsun madem, bilsin cümle alem. Zaman kaybettik zaten, sensin benim bir talep. Adalet denen bir şey var, haksızsam ateş beni sar. Şüphem yok bildiğimden, vazgeçmem asla senden. Bırakıp da azı gelsen bu gece, yarına çıkmanın garantisi. Gel bu gece, bırakıp da nazı gelsen bu gece, yarına çıkmanın garantisi.
Özledim. Tek bir cümlem yattığım yerde seni düşledim. Şimdi şehri gezme vakti. Yalnız başıma, ne olur sanki ayrı yerde çıksan karşıma, çıksan karşıma.
Cebinde dursun yaşattığın tecrübem olsun hayat. bir koyun su, bir koyun su.
Dik durdum devrilmedim, nefsime yenilmedim. Herkese kucak açtım da ben bir gün sevilmedim. Parayla dost olmadım, yalandan yar olmadım. Kendi soyumdan içtim de akarken doldurmadım. Şimdi boş kalbim, boş ellerim, bomboş. Verdiğim sözü vurdum, girdiğim kalbe vurdum. Herkes dolu durumdur, ne oldum bak ne buldum. Dik durdum devrilmedim, nefsime yenilmedim. Herkese kucak açtım da ben niye sevilmedim. Şimdi boş kalbim, boş ellerim, bomboş. Şimdi bu kalbim boş, ellerim bomboş.
Dik durdum devrilmedim, nefsime yenilmedim. Herkese kucak açtım da ben niye sevilmedim.
Parayla dost olmadım, yalandan yar olmadım. Kendi suyumdan içtim de akarken doldurmadım. Şimdi boş kalbim, boş ellerim bomboş. Verdiğim söze durdum, birliğim kalple vurdum. Herkes doğru durumdur, ne oldu bak ne buldum. Dik durdum devrilmedim, nefsime yenilmedim. Herkese kucak açtım da ben niye sevilmedim? Şimdi boş kalbim, boş ellerim, bomboş. Şimdi bu kalbim, boş ellerim, bomboş.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Hakan Ören moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.